Die Radio Wissen. Update.
Es geht um 1 Euro bei Ihrer Jeans. Wenn wir bereit sind, diesen 1 Euro den Näherinnen vor Ort zu bezahlen, sind diese Frauen imstande, ihre Kinder in die Schule zu schicken.
1 Euro für fair produzierte Kleidung. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat heute ein Textilbündnis gestartet, das deutsche Bekleidungsunternehmen dazu verpflichten will, darauf zu achten, dass Textilarbeiter im Ausland nicht mehr so ausgebeutet werden. An den Plänen gibt es aber auch Kritik. Das ist unser Top-Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Ist bei der Produktion meiner Hose oder meines Shirts ein Mensch ausgebeutet oder die Umwelt verschmutzt worden? Diese Fragen stellen sich inzwischen immer mehr Menschen. Der Bundesentwicklungsminister hat jetzt ein Textilbündnis ins Leben gerufen, von dem er sich erhofft, dass die Unternehmen mehr Verantwortung für die Menschen übernehmen, die im Ausland unsere Kleidung produzieren. Nach Angaben des Ministeriums haben sich rund 30 Firmen und Verbände dem Bündnis angeschlossen. Und auch den Deutschen Gewerkschaftsbund und seinen Chef Rainer Hoffmann konnte Müller für das Projekt gewinnen. Der hat heute noch einmal an die Verbraucher appelliert.
Geiz ist nicht geil, Geiz ist dumm. Deshalb brauchen wir ein höheres Bewusstsein bei den Verbrauchern, damit wir der Frage nachgehen, was wir konsumieren, unter welchen Bedingungen diese Produkte entstanden sind.
Es gibt aber auch Kritik. Die kommt vor allem von großen Herstellern und Textilketten. Firmen wie H&M, C&A, Kick, Adidas und Aldi haben die Vereinbarung noch nicht unterschrieben. Sie halten eine lückenlose Produktionskontrolle für unrealistisch, wie unser Korrespondent Frank Capellan erklärt.
Da wird immer wieder das Argument gebracht, die Zulieferer in diesen Ländern, was die machen, dafür können wir überhaupt nicht garantieren. Deswegen können wir uns dieser freiwilligen Selbstverpflichtung nicht anschließen. Man muss allerdings auch sehen, es gibt auch um andere Argumente, mögliche Wettbewerbsnachteile, etwa wenn amerikanische Ketten, die sich nicht an solche Standards, an eine solche Selbstverpflichtung gebunden fühlen, wenn die deutsche Unternehmen unterbieten würden.
Kritik kommt aber auch von anderer Seite, und zwar von Greenpeace. Die Umweltorganisation bemängelt, dass das Vorhaben zwar faire Löhne vorsieht, nicht aber verbietet, dass umwelt- und gesundheitsgefährdende Chemikalien in der Textilproduktion eingesetzt werden. Und es gibt noch weitere Probleme.
Wie die Einhaltung der Sozialstandards wirklich in diesen Ländern kontrolliert werden kann, das konnte Minister Müller im Detail heute wirklich noch nicht beantworten. Das Ganze ist auch freiwillig. Es gibt keine Sanktionen. Möglicherweise, wenn das alles nicht funktioniert, so sagt Gerd Müller, dann werden wir auch mit einem Gesetz kommen. Also wirklich allerbeste Absichten. Aber bei der Umsetzung dieses Textilbündnisses sehe ich heute doch noch sehr viele Fragezeichen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz gibt es viel Empörung über die Textilindustrie, aber auch das neue Bündnis wird kritisiert. Max Munter kommentiert auf der Website der FAZ: Dieser populistische Nonsens bringt gar nichts. Erstens ist es blanker Neokolonialismus, wenn wir unsere Standards anderen Ländern aufzwingen wollen. Zweitens führt eine Erhöhung der Standards zu einer Erhöhung der Kosten und Preise. Dann wird weniger gekauft und weniger produziert. Also gibt es mehr Arbeitslose in Bangladesch und Co. Super. Janis Meyer schreibt dagegen: Trotz des holprigen Starts ist das Signal deutlich. Man versucht etwas gegen die Ausbeutung zu machen und das ist gut so. Ich werde jedenfalls genau beobachten, welche Firma hier welche Argumente vorträgt. Holger Boss fragt: Wäre es nicht sinnvoll, die Initiative zu unterstützen, auch wenn die Chemiekeule darin nicht geächtet wird? Wenn man zwischen zwei schlechten Lösungen entscheiden muss, wählt man doch besser die weniger schlechte als gar keine, oder? Es ist doch bei aller menschlicher Geschichte unrealistisch, dass sich die Produktionsbedingungen vom heutigen ätzenden Zustand morgen plötzlich ideal zum Wohle aller verändern. Auf tagesschau.de empört sich Resistance 1405 über den Ausstieg vieler Verbände in letzter Minute. Dieses Verhalten der Textilindustrie ist eine absolut bodenlose Frechheit. So geht es einfach nicht mehr weiter. Deswegen boykottiere ich auch bereits solche Firmen wie H&M oder Wirl und andere, die bei diesem Bündnis nicht mitmachen wollen. Wann wacht die Textilindustrie bitte endlich auf? Privat23 zitiert Entwicklungsminister Gerd Müller mit den Worten: Geiz ist geil, kann nicht unser Antrieb sein, und meint dazu: Ein ehrenvoller Wunsch, es wird ein Wunsch bleiben. Darauf bezieht sich auch Mehr Feuerwerk auf tagesschau.de. Nur nicht wieder alles auf die angebliche Geiz-ist-geil-Mentalität der Verbraucher schieben. Bei großen Anbietern herrscht eindeutig die Gier-ist-geil-Devise. Gerade bei den großen Herstellern von Sport- und Outdoor-Bekleidung ist das gut zu sehen. Leisten Sie sich eine teure Markenjacke, dann finden Sie irgendwo in Kleinschrift Made in Bangladesch. Die Gewinnspanne muss enorm sein.
Was sonst noch wichtig war?
Ebola und vergleichbare Epidemien machen nicht an Grenzen halt. Sie gehen uns alle an.
Bundeskanzlerin Angela Merkel heute im Bundestag. Und in Brüssel sind danach die EU-Gesundheitsminister zusammengekommen, um zu überlegen, wie sich Europa vor Ebola schützen kann. Ergebnis? Die Kontrollen vor der Abreise in Westafrika sollen strenger werden. Aus EU-Sicht ist das die beste Möglichkeit, um das Ansteckungsrisiko für Europa gering zu halten. Frankreich und Tschechien gehen einen Schritt weiter. Genauso wie schon in Großbritannien werden dort Passagiere aus Ebola-Gebieten auf Fieber getestet, bevor sie den Flughafen betreten dürfen. In Deutschland wird es erst einmal keinen Fiebercheck an Flughäfen geben, nach Angaben von Gesundheitsminister Hermann Gröhe, weil es keine Direktflüge aus den Ebola-Gebieten in Westafrika in die Bundesrepublik gibt. Was mit Reisenden passiert, die über ein Drittland nach Deutschland kommen, wird noch überlegt. Die britische BBC hat für die Menschen in den Ebola-Gebieten in Westafrika inzwischen einen Infoservice gestartet. Rund dreimal am Tag sollen sie auf Englisch und Französisch über WhatsApp aktuelle Meldungen zu dem Thema erhalten. Und in den USA steigt die Sorge, dass sich weitere Menschen mit Ebola infizieren könnten. In Texas hat sich inzwischen eine zweite Krankenschwester mit dem Virus angesteckt. Sie hatte einen Infizierten gepflegt. Weil sie kurz vor der Diagnose mit einem Flugzeug geflogen ist, müssen jetzt rund 130 Mitreisende untersucht werden. Präsident Barack Obama versucht inzwischen zu verhindern, dass Panik ausbricht.
I shook hands with, hugged.
Ich habe Krankenschwestern die Hand geschüttelt, sie umarmt und geküsst, die sich in Atlanta um Ebola-Patienten gekümmert haben, wegen ihrer heldenhaften Arbeit. Sie wussten, was sie tun, und ich fühlte mich total sicher.
Nach den Zahlen der Weltgesundheitsorganisation sind an Ebola in Westafrika fast 4.500 Menschen gestorben. Die WHO rechnet damit, dass sich bis Dezember pro Woche 10.000 Menschen neu mit Ebola anstecken könnten.
Wer arbeitet, soll auch genug Geld kriegen.
Ja. Ich bin dagegen. Ja, die wollen Geld, gut, aber die Leute, wenn man selber betroffen ist, dann ist es schlecht.
Klassenkampf ist richtig, muss auch sein. Aber der hätte ein bisschen mehr durchorganisiert sein müssen, ja, damit nicht immer der Cleaner leiden muss. Ne?
Teilweise genervte Fluggäste. Nach den Lokführern streiken heute die Piloten von Germanwings, die in der Gewerkschaft Cockpit organisiert sind. Sie wollen bis Mitternacht nicht abheben. Trotzdem starten heute einige Germanwings-Maschinen. Die Fluggesellschaft nutzt ihre Reserven und Piloten einer anderen Fluggesellschaft, vor allem um Urlaubsflieger starten zu lassen. Betroffen sind also vor allem Flüge innerhalb von Deutschland und da besonders die Airports Köln-Bonn, Stuttgart, Berlin und Hamburg. In Köln zum Beispiel fällt rund ein Drittel der Germanwings-Flüge aus. In dem Tarifkonflikt geht es darum, dass die Flugkapitäne ihre Übergangsrente und Vorruhestandskonditionen beibehalten wollen, die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa abschaffen will. Da waren es nur noch 6, weil eine der europaskeptischsten Gruppen im EU-Parlament nicht mehr 7 Länder vertritt, hat sie ihren Status als Fraktion verloren. Eine lettische Abgeordnete ist zurückgetreten. Der Block Europa der Freiheit und der direkten Demokratie gehören unter anderem Abgeordnete der europafeindlichen UKIP-Partei aus Großbritannien und der Bewegung 5 Sterne des italienischen Politikers Beppe Grillo an. Der Fraktionsstatus ist wichtig, weil die Fraktion damit mehr Geld und Redezeit bekommt. Im Konflikt in der Ostukraine hat offenbar auch ein Soldat der Bundeswehr mitgekämpft. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das Verteidigungsministerium hat inzwischen bestätigt, dass der Mann Fahnenflucht begangen hat. Danach hat er sich erst krank gemeldet und ist dann nicht mehr zum Dienst erschienen. Gegen ihn wird ermittelt, auf Fahnenflucht stehen bis zu 5 Jahre Haft. Der Fallschirmjäger aus Niedersachsen soll Wurzeln im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion haben. Er soll einer Eliteeinheit angehört haben, der Division Schnelle Kräfte. Die DSK ist in der Lage, in kurzer Zeit über große Entfernungen in den Einsatz zu gehen.
Was noch wichtig wird.
Die UNO-Vollversammlung wählt später 5 Staaten in den UNO-Sicherheitsrat. Sie dürfen dann 2 Jahre lang in dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen sitzen. Weil sich die Aufnahme nach einem Regionalschlüssel richtet, gilt die Wahl von 3 Staaten als sicher. Angola, Venezuela und Malaysia sind auf jeden Fall dabei. Um die 2 weiteren Sitze konkurrieren Spanien, Neuseeland und die Türkei. Die nicht ständigen Mitglieder haben, anders als die ständigen Mitglieder, kein Vetorecht.
Und sonst in der Welt?
Das Anti-Folter-Komitee des Europarats macht Griechenland schwere Vorwürfe. In einem Bericht kritisieren die Menschenrechtsbeobachter, wie die griechische Polizei mit Menschen umgeht, die illegal eingereist sind und abgeschoben werden sollen. Sie werden demnach oft in Zellen von Polizeistationen eingesperrt, die nicht geeignet sind, um dort länger zu leben. So seien zum Beispiel in einem Athener Vorort 2 Frauen über Monate in einer dunklen und modrigen Zelle festgehalten worden, die kaum 5 Quadratmeter groß war. Dem Bericht zufolge sind auch die griechischen Gefängnisse oft völlig überbelegt, zum Teil doppelt oder dreifach. Ein weiteres Problem: zu wenige Aufseher für zu viele Gefangene. Dadurch übernehmen Häftlingsgruppen die Macht in den Gefängnissen und unterdrücken andere. Die Anti-Folter-Beobachter des Europarats sind für ihren Bericht einen Monat durch Griechenland gereist. Die islamisch-konservative Regierung in der Türkei will der Polizei mehr Macht geben. Ein Gesetzentwurf will, dass zum Beispiel Hausdurchsuchungen in Zukunft leichter möglich sind. Dafür soll ein plausibler Verdacht reichen, bisher waren konkrete Beweise notwendig. Auch kann Strafverteidigern in bestimmten Fällen die Akteneinsicht verwehrt werden. Die Führung reagiert damit auf gewaltsame Ausschreitungen im kurdischen Südosten der Türkei. Dabei waren in den vergangenen Tagen mindestens 34 Menschen getötet worden. Sie hatten für einen Militäreinsatz gegen die IS-Miliz in der syrischen Grenzstadt Kobane demonstriert. Die Türkei steht seit den Gezi-Protesten vor einem Jahr in der Kritik, weil die Polizei gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen ist. In Frankreich muss eine Aktivistin der Frauengruppe Femen eine Geldstrafe zahlen, weil sie halbnackt Russlands Staatschef Wladimir Putin erstochen hat, als Wachsfigur in einem Museum. Ein Gericht in Paris hat die 26-jährige Ukrainerin wegen sexueller Zurschaustellung schuldig gesprochen. Jetzt soll sie 6.000 Euro zahlen, unter anderem, damit die Wachsfigur repariert werden kann. Die Femenaktivistin hatte Anfang Juni in dem Museum blank gezogen und einen Holzpflock mehrmals in die Wachsfigur des russischen Präsidenten gerammt. Dabei rief sie Diktator Putin. Die 26-Jährige stammt aus der Ostukraine und lebt seit 2 Jahren als politischer Flüchtling in Frankreich. Femen wurde 2008 in der Ukraine gegründet und engagiert sich nach eigenen Angaben für die Rechte von Frauen. Die Gruppe ist bekannt für ihre Oben-ohne-Aktionen.
Wissensnachrichten.
Wir müssen jetzt mal über Fleisch sprechen. Allerdings nicht über den leckeren Braten oder über das, was auf dem Grill landet, sondern über die Teile, die es nicht bis auf den Teller schaffen. Die Heinrich-Böll-Stiftung, das ist die parteinahe Stiftung der Grünen, hat gerade den Fleischatlas extra rausgegeben. Und darin geht es genau darum, nämlich um Abfall und Verschwendung. Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten ist bei mir. Jakob, was genau steht drin in diesem Atlas?
Ja, die Autoren gehen im Fleischatlas extra die gesamte Produktionskette durch und zeigen, wo Tiere im Prinzip unnötig sterben, also ohne dass wir am Ende einen Nutzen aus ihrem Tod ziehen. Das beginnt in der Zucht, unabhängig davon, ob die konventionell oder ökologisch durchgeführt wird, sagt der Zuchtexperte, muss man hier mit Tierverlusten rechnen. Das ist bei den Schweinen jedes 5. Tier und bei Rindern jedes 10. Das ist in unserer heutigen Massenfleischproduktion zynischerweise einfach eingerechnet.
Okay, das sind böse gesagt systemische Verluste, wenn man so will. Wie sieht es bei uns zu Hause aus?
Da gibt es Zahlen vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Pro Jahr und Kopf werfen wir in Deutschland rund 82 Kilo Lebensmittel weg, weil sie verdorben sind oder weil wir meinen, dass das so ist. Und davon sind 4,3 Kilo Fleisch. Erschreckend wird das, wenn man das auf die Schlachttiere hochrechnet. Denn dieser Verschwendung fallen sinnlos 45 Millionen Hühnchen, über 4 Millionen Schweine und 230.000 Rinder zum Opfer. Die hätten also gar nicht geschlachtet werden müssen.
Krasse Zahlen sind das. Und das sind, kann man das so sagen, die Kollateralschäden unseres Fleischkonsums.
Ja, genau. Man kann also auch nicht sagen, esst mehr Biofleisch. Im Grunde muss es heißen, esst insgesamt weniger Fleisch, dann wird auch weniger verschwendet.
Du hast noch eine Nachricht dabei, in der geht es um Naturkatastrophen.
Ja, und vor allem darum, dass letztes Jahr durch solche Katastrophen deutlich weniger Menschen ums Leben gekommen sind als in den Vorjahren. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften haben Zahlen rausgegeben und demzufolge starben etwa 22.500 Menschen weltweit. In den Jahren davor waren es im Durchschnitt 4-mal so viel gewesen. Auch die Zahlen der Menschen, die insgesamt von Naturkatastrophen betroffen waren, war mit 100 Millionen so niedrig wie seit 10 Jahren. Nicht. Aber auch wenn es letztes Jahr weniger Opfer gegeben hat, warnen die Rotkreuz-Organisationen, dass es durch den Klimawandel in Zukunft wohl ein höheres Risiko für Extremwetter gibt. Und das heißt auch, dass Naturkatastrophen nicht ausbleiben.
In Südchina wollen die Behörden das Denguefieber mit ungewöhnlichen Methoden bekämpfen. Jetzt, wie sieht das genau aus?
Ja, die setzen dort Moskitofische aus, um der Krankheit Herr zu werden. In der Provinz Guangdong hat man im großen Stil Moskitofische in städtischen Gewässern angesiedelt, damit die dort die Mückenlarven fressen. Denn eine bestimmte Mückenart überträgt das Dengue-Virus. Umweltexperten finden das Vorgehen der Stadtregierung aber nicht okay. Die sagen, die Moskitofische könnten heimische Wassertiere verdrängen. Die Tiere gehören zu den weltweit invasivsten Tieren. Arten. Und die Behörden sagen aber, die Fische haben wir nur in stehenden Gewässern eingesetzt und die kann man gut kontrollieren. Allerdings können die Behörden nicht mehr sagen, wie viele Exemplare sie ausgesetzt haben. Zurück zum Fieber. In Südchina haben sich seit dem Frühjahr mehr als 30.000 Menschen mit dem Dengue-Virus infiziert. Die Symptome ähneln einer Grippe. In schweren Fällen kann die Krankheit auch zum Tod führen.
Jakob Vogel war das aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend kommen von Westen neue Wolken auf, die in der Nacht auch Regen bringen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 8 Grad und es kann windig werden. Auch morgen viele Wolken und erst ab Samstag kommt das schöne Herbstwetter wieder und bringt viel Sonne bei Temperaturen bis zu 21 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.